Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Europa Cup Spezial Champions League Rückblick, was auch immer. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der mit Marlene Neuheim Liebesurlaub war, Niklas Levinson.
Okay, ist das eine Boulevard-Story, die ich verpasst habe, oder was?
Scheinbar, ja. Ganz im Ernst, ich habe gerade noch verzweifelt ein Thema gesucht und bin bei der Zeitung mit den vier Buchstaben auf die Startseite gegangen und da stand da und ich dachte, komm, das passt, der Mann geht auch in Liebesurlaub.
War das der Grund dafür, dass er nicht auf Ibiza dabei gewesen ist, oder was? Der Liebesurlaub?
Du kannst nicht erwarten, dass ich diesen Artikel auch noch angeklickt habe. Also, das weiß ich jetzt
nicht. Ja gut, ich weiß ja nicht. Also, ich habe ja von dem Thema rein gar nichts mitbekommen.
Ja. Nee, also da muss ich sagen, ich habe es nicht angeklickt. Wie ist die Stimmung? Wie geht es dir? Ein paar Leute haben mir geschrieben, dass du ganz schön müde dich angehört hast nach der letzten Folge und verzweifelt ein bisschen. Aber heute ist die Stimmung besser.
Ja, Stimmung ist was besser. Wir haben gut geschlafen. Also wirklich die beste Nachtschlaf, die ich hatte seit Hundeeinzug. Und das hat auf jeden Fall geholfen und waren heute Morgen draußen. Und jetzt gerade liegt sie auch relativ entspannt hier neben mir oder auf ihrer Decke neben mir im Wohnzimmer. Und ich atme heute Morgen ein bisschen besser durch als gestern auf jeden Fall oder vorgestern.
Nice. Ja, das freut mich zu hören. Ja, viele haben sich ein bisschen gefragt, was los war bei uns diese Woche. Keine Streams während der Champions League und es war einfach, also die Kurzfassung ist, wir sind einfach Vollidioten. Ne? Wir haben, das kann man mal ganz klar sagen, erst haben wir einen Termin verbaselt, wir beide, um einen Tag. Und dann ist am Dienstag auch noch alles so weit zusammengekrochen, dass bei mir Migräne reingecreept ist und wir den Stream absagen mussten. Also ja, die Woche war ein bisschen verkorkst, was das betrifft. Aber gut, darüber reden wollen wir dann gleich natürlich trotzdem noch.
Wollen wir trotzdem, und das heißt, wir gehen mit Full Transparency hier rein. Es war nämlich tatsächlich so, dass wir das Mittwoch-Halbfinale, also Manchester City oder Real Madrid gegen Manchester City, beide nicht richtig gucken konnten oder nur so am Rande verfolgen konnten, ja, weil wir eben auf einem Berufstermin gewesen sind abends. Und ich muss aber sagen, manchmal liebe ich das. Ich finde, dann entspinnt sich so deine ganz persönliche Story rund um so ein Spiel, weil ich weiß noch, als ich, glaube ich, ins Uber gestiegen bin, habe ich kurz vorher gecheckt und da stand irgendwie 1-0 Manchester City, ja, und ich hab mit den Augen gerollt und gedacht, ja, scheiße, ey. Und dann steige ich in dieses Uber ein und komme zu Hause an und dann laufe ich an einer Shisha-Bar vorbei und gucke da rein und sehe den Fernsehbildschirm und sehe dieses Ergebnis und sehe, das Spiel läuft vor allem noch, ja, und denke, es kann nicht wahr sein. Und dann gehst du nach Hause und machst die Verlängerung an und das ist jetzt so deine ganz eigene Story, die ich zu diesem Spiel bekommen habe.
Ja, ich bei mir war es auch so, ich bin auf den Heimweg angetreten und in der Sekunde schreibt jemand in der Gruppe, Elfmeter, ich fasse es nicht. Und dann habe ich natürlich irgendwie versucht, einen Stream mir am Handy anzumachen, habe es auch noch hinbekommen. Und hab dann auch noch Krüge zugeschaut nachher. Aber du hast vollkommen recht. Man hat dann seine eigene Geschichte, aber man, wie gesagt, jetzt hat man natürlich danach sich die Highlights angeschaut und hat so ein bisschen eine Idee und ein Gefühl für den Spielfilm bekommen oder für das Spiel. Aber in dem Augenblick ist es so, ja, kann alles passiert sein. Wir wissen es ja nicht. Wir sind ja gerade erst reingekommen.
Genau, und ich mag das irgendwie total gerne. Also klar, wenn man die Spiele eigentlich lieber sehen im klassischen Sinne, aber ich bin zum Beispiel auch mal, ich musste für ein familiär bedingtes Ding, musste ich damals, als ich Animateur war, habe ich glaube ich schon mal erzählt vielleicht auch, von Lanzarote kurzfristig zurückfliegen und ich bin geflogen am Abend des Finale der Horms und habe den Großteil des Spiels durch den Flug verpasst und hab da mit meinen Eltern in Düsseldorf im Flughafen in einer Bar gesessen, so ab der 80. Minute oder sowas und dann kam eben noch And Now Goal und der ganze Rest, der sich entfaltet hat, ja, und ich habe da auch den Großteil dieses Spiels nicht gesehen, aber diese Gesamtstory für mich so, ich bin da geflogen und dann habe ich da gesessen an einer ungewöhnlichen Location, das hat diesem Spiel, gibt dem so einen Charakter, der finde ich einzigartiger ist eigentlich, als zu sagen, ja, da saß ich zu Hause auf dem Sofa und hab geschaut.
Auf jeden Fall, diese Geschichten, auch wenn man zum Beispiel unbedingt ein Spiel sehen will und man merkt dann so irgendwie, oh, jetzt wird's aber die Zeit eng und ich schaff's nicht mehr pünktlich nach Hause und dann, das hatte ich früher bei Bundesliga häufiger mal, man hat ja samstags dann irgendwie selber, war man athletisch irgendwie unterwegs und dann 15.30 Uhr schwierige Uhrzeit gewesen und wenn man dann irgendwie reinkommt und die ersten 45 Minuten nicht gesehen hat und früher, und das jetzt klinge ich richtig alt natürlich, es gab keine Highlights online, das heißt, wenn du die ersten 45 Minuten verpasst hast, dann Die haben stattgefunden, höchstwahrscheinlich, aber es gibt keine Beweise von dir persönlich dafür.
Ja, auf jeden Fall. 100%. Auch so, auch als ich genau Jugendfußball gespielt, selber am Wochenende und dann teilweise auswärts gespielt, nach Hause gefahren und im Auto auf dem Rückweg noch Stadionkonferenz gehört, um was mitzukriegen und dann nach Hause gekommen. Das sind einfach schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Deswegen, klar, im Idealfall guckst du Fußball, also im Idealfall im Stadion und dann im Zweitidealfall entspannt zu Hause vor deinem Endgerät, was auch immer. Aber diese kleinen Geschichten, die sich rundherum entspinnen können, also wo man das im Radio hört oder an einem irgendwo vorbeiläuft, zum Beispiel damals, als Frankfurt Pokalsieger geworden ist, war ich auch verabredet und da sind wir auch an einer Kneipe vorbeigelaufen und ich meinte, hey, ich will mal kurz gucken, wie es hier steht und dann habe ich da gesehen, was da Sache war und dann habe ich meiner Verabredung gesagt, sorry, aber wir müssen das mal hier reinsetzen, ich möchte das jetzt sehen.
Ja.
Und das ist echt krass, ich finde es einfach tolle Geschichten, die sich da entspinnen. Ich würde auch gerne davon Leuten lesen, dass wenn ihr zuhört und selber irgendwie so ein, zwei Fußballspiele habt, die ihr irgendwie mit so einer Story verbindet, wo ihr es unter ungewöhnlichen Umständen verfolgt habt, dann schreibt uns gerne bei Twitter oder wo auch immer.
Auch schön sind immer so Zweckgemeinschaften, die sich zusammenfinden in Urlaubsregionen, wo dann plötzlich, weißt du, wo dann so im Clubhotel irgendwie die 15 Deutschen sich zusammenrotten, weil der eine auf dem iPad irgendwie Sky reinbekommt und dann da gemeinsam Bundesliga schauen. Da hatte ich auch auf jeden Fall gute Zeiten in den jüngeren Jahren. Fußball bringt die Leute zusammen und ich würde sagen, wir starten rein mit unserem ersten Spiel vom Dienstagabend. Villarreal gegen Liverpool und die Ausgangssituation ist vor dem Spiel klar. Ich habe es als souveräner geht nicht bezeichnet, das Hinspiel von Liverpool. 2-0 Sieg, das Einzige, was man ihnen vorwerfen konnte, war, dass man nicht höher gewonnen hat, glaube ich. Und ja, es kam alles ein bisschen anders als geplant. Denn Villarreal zeigt wieder einmal, was sie einfach ausmacht in dieser Champions-League-Saison und sie führen zur Halbzeit einfach mal 2-0. Das ist natürlich wirklich eine ordentliche Ansage.
Also spanische Clubs und Heimkulisse in der Champions League, das ist dieses Jahr irgendwie so eine Geschichte, die miteinander hergeht, weil sowohl im Keramika hier bei Villarreal als auch im Bernabeu hat ja komplett die Bude gebrannt. Und
heißt das Keramika? Wie Keramik?
Ich glaube schon, oder?
Warum heißt es so was?
Ich glaube, der es ist aus Porzellan. Der Spitzname des Stadions ist, glaube ich, Keramika, La Keramika oder sowas.
Klingt wie Toilettenschüssel für mich halt, ne? Das wäre das Erste, was ich daran denken würde bei so einer Form und Keramik. Deswegen, also ernsthaft.
aber die führen zur Halbzeit 2-0 und das tun das auch absolut verdient in dem Kontext. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie in der ersten Halbzeit schon den Maurerbetrieb einberufen hätten und gesagt hätten, ey, wir mauern und parken hier den Bus und kontern vielleicht ein bisschen. Die erste Halbzeit endet, glaube ich, mit einem Ballbesitz, der ausgeglichen ist, also 50-50. Liverpool spielt in der ersten Halbzeit eine Passquote von gerade mal 66%, also ein Drittel der Pässe, die gespielt haben, waren einfach Fehlpässe. Da hat Villarreal die wirklich gut unter Druck gesetzt, hat die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es war einfach eine richtig starke erste Halbzeit.
Und eine Halbzeit, wo man auch sagen muss, die ich ihnen nicht zugetraut habe, obwohl ich sie genau so habe schon spielen sehen in dieser Saison. Was für mich aber das Bemerkenswerte an diesem Spiel war natürlich dann auch, was Liverpool in Halbzeit 2 macht. Denn das ist dieser Killerinstinkt, genau das, was wir den Bayern vorgeworfen haben, dass es ihnen seit Wochen und Monaten fehlt, macht Villarreal für mich in diesem Spiel. Die gehen da raus bei 2-0 und da haben viele Mannschaften Nervenflattern in dieser Situation und Liverpool spielt das mit einem Selbstverständnis in Halbzeit 2 runter. 62., 67. und dann ist das Ding ja eigentlich gelaufen, in der 74. glaube ich noch. Muss man schon sagen.
Dann ist es durch.
War beeindruckend von beiden Seiten.
Es ist natürlich auch am Ende die bessere und verdiente Mannschaft, die da weiter ins Finale reingeht. Aber ich glaube eben genau das, es ist ja so gewesen, nach dem Hinspiel hat man ja gesagt, ja, Villarreal, also haben viele gesagt, die stehen im Halbfinale, was soll das eigentlich überhaupt? Die haben überhaupt nichts entgegenzusetzen. Dann hatten sie eben doch, zumindest für diese eine Halbzeit. Und Klopp hat das ja sehr schön erklärt, was so ein bisschen, also nicht alles war Taktik, viele Sachen waren auch, glaube ich, im Kopf und einfach Dinge besser machen wollen. Aber der Wechsel von Diogo Jota raus, Luis Diaz rein, hat, glaube ich, so ein bisschen, war ein klarer Schlüssel. Ich glaube, Diogo Jota hat in der ersten Halbzeit ganze 13 Ballaktionen und Luis Diaz geht am Ende, glaube ich, mit über 30 nach Hause. Also einen ganz, ganz anderen Einfluss aufs Spiel gehabt. Und
Luis Diaz, Real hat ja, muss man mal sagen, Luis Diaz ist ein Spieler, dem macht es so unendlich viel Bock zuzugucken, finde ich. Also
ja, das ist eine Top-Verpflichtung.
Also ich bin wirklich all-in Fan von dem Mann. Ich finde den richtig krass.
Also muss man schon sagen, also Liverpool nimmt ja nicht in der Hochfrequenz, wie das andere englische Spitzenclubs machen, Geld für große Transfers in die Hand. Aber muss man schon sagen, da wo sie es tun, da sitzt es auch im Regelfall sehr, sehr gut. Und ja, das ist bei Luis Diaz definitiv so, weil gerade in der ersten Halbzeit hat Klopp auch erklärt, hat Villarreal oder generell hat Villarreal schon phasenweise einfach mit Manndeckung gespielt. Und das kannst du halt leichter machen, wenn vorne drin ein Diogo Jota spielt, der natürlich auch ausweichen kann und jetzt auch nicht kein klassischer Stürmer ist, aber tendenziell schon eher zentraler beheimatet ist. Und in dem Moment, wo Luis Diaz reinkam, ist diese Dreierkonstellation da vorne in ihren Positionen so ziemlich aufgelöst worden und dann ist der eine mal da, der andere da gewesen. Das heißt, wurde unheimlich schwierig für Villarreal, da dann auch den richtigen Zugriff drauf zu kriegen. Und ja, wie sie es dann auch ausspielen, auch die Flanke von Trent, glaube ich, beim 2:2 ist das, das Timing von dem Ball, das ist dann einfach auch bockstark, das ist brutal gut.
Ja, das sind dann die Situationen, in denen man auch wieder erkennt, ah ja, stimmt, das ist ja eine der besten oder wahrscheinlich die beste Fußballmannschaft der Welt, gerade Liverpool da in dieser zweiten Halbzeit. Wie gesagt, das Selbstverständnis mit denen, die das runterspielen, dann war für mich bemerkenswert. Denn das ist diese eiskalte Killer-Mentalität und das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei Liverpool. Villarreal, trotz alledem, eine unglaubliche Champions League-Saison gespielt. Außerhalb der eigenen Gewichtsklasse geboxt. Das weiß auch jeder, das ist auch kein Geheimnis. In der Halbzeit wurde bei den übertragenen Kollegen irgendwann die Statistik genannt, dass Villarreal 8 seine letzten 8 Torschüsse verwandelt hat. Und ich habe das nicht gegengecheckt, aber wenn das stimmte zur Halbzeit, ist das eine der allergeilsten Statistiken, die ich seit langem aus der Champions League gehört habe, muss ich sagen.
Das ist keine allzu schlechte Quote, aber ja, genau, die braucht so eine Mannschaft halt auch, wenn du halt genau, was du sagst, außerhalb deiner eigenen Gewichtsklasse boxen möchtest, dann musst du eben auch in der Lage sein, oder du bist dazu verdammt eigentlich, mit viel mehr zu machen, was Torchancen angeht, als die anderen Mannschaften, weil du gar nicht die Menge an Chancen kriegst, die diese anderen Teams sich eben im Regelfall auch gegen dich erspielen. Und auch, also
hey,
ja, ich muss kurz mal eingreifen, Hunde, weil hier wird gerade Efeu in den Mund genommen, oder so eine, keine Efeu, aber so eine Rankenpflanze wird hier angeknabbert und das müssen wir unterbinden.
Ja, richtig, so.
Vor allem, weil die in einem Glas steht und wenn die das runterreißt, dann sehe ich hier schon, wie der Hund hier einmal eine Drehung macht.
Das wollen wir verhindern. Wir können eine kurze Pause
machen. Und sich vor sich selbst erschrecken. Wir müssen keine Pause machen. Wir können ja einfach kurz die Leute hier live mitnehmen.
Ja.
Wir sind ja hier nicht im ARD-Hauptstadtstudio.
So ist es.
Und
versendet sich bei uns.
Ey, Capoue, der ja auch irgendwie so ein bisschen die tragische Figur bei Villarreal war, insofern, dass er beide Tore vorbereitet, glaube ich, in der ersten Halbzeit und dann später mit einer Ampelkarte vom Platz fliegt. Der fliegt vom Feld und kriegt einfach Standing Ovations von den Fans. Das ist einfach übertrieben nice gewesen, also wie das honoriert worden ist, wie das Stadion damit umgegangen ist mit dieser, ja, mit der Leistung der eigenen Mannschaft. Also
ja,
ganz, ganz fantastisch. Hut ab vor Villarreal.
Die Stimmung ist nicht ein bisschen gekippt, während Liverpool seine 3 Tore da gerissen hat. Kein bisschen. Die Stimmung ist einfach gleich geblieben. Es war gleich on fire. Und auch als die Mannschaft dann, und das war einfach so, irgendwann war der Funke ja aus bei Villarreal. Und das kann ihnen in Gottes Namen keiner übel nehmen. Aber das Stadion hat sie weitergetragen und also für mich ist diese Geschichte Villarreal in dieser Champions-League-Saison durchweg positiv und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieses Narrativ von wegen, was machen die denn hier, diese Fußball-Bauarbeiter oder was auch immer, ich glaube, dieses Narrativ ist ein bisschen weg jetzt und man hat ein bisschen mehr Credit gegeben, hatte ich den Eindruck unter der Woche.
Ja, definitiv. Sie haben sich das verdient und das ist ja auch so ein Zeichen von, dass die Fans ja auch selber wissen, ey, alles, was wir hier bekommen haben, ist komplett Bonusprogramm.
Ja.
Und wir haben überhaupt nicht die Erwartungshaltung, können wir auch gar nicht haben, dass wir erst Juve ausschalten, dann Bayern ausschalten und dann Liverpool ausschalten. Ich meine, schön, wenn es passiert, aber wenn nicht, dann ist es halt einfach nur das Erwartbare, was dann letztendlich passiert ist. Und fantastico.
Fantastico ist es und Gratulation an den FC Liverpool für das nächste oder den nächsten Einzug ins Champions League Finale. Es ist das 4. für Jürgen Klopp, ja, das 3. mit Liverpool, 1 mit Dortmund. Nicht schlecht.
Ja, das ist überhaupt nicht schlecht und ich glaube, nur Ancelotti hat jetzt mehr. Ne? Ich glaube, Ancelotti hat jetzt mit dem Sieg gegen Manchester City das 5. in seiner Karriere erreicht, ist damit der Big Boy, aber er ist ja auch ein bisschen älter als
als ist, Jürgen Klopp.
Ist Klopp mit 4 schon vielleicht die Nummer 2 dann? Also aus dem Bauch raus, könnte das schon...
Würde ich persönlich von ausgehen, dass das so ist.
Sisu hat 3 wahrscheinlich, ne? Hat ja alle gewonnen. Geil, da muss ich ehrlich sagen, das freut mich ganz schön für Jürgen Klopp. Vor allem hat er dann einfach, und das finde ich, da wird es beeindruckend, hat er seine 4 Champions League Finalteilnahmen zwischen 2013 und 2022, sprich in 9 Jahren war der 4-mal im Finale.
Das ist schon einfach Consistency on a very high level. Und die zeigt er ja auch bei Liverpool. Also, dass er diese Mannschaft, also den Verein einfach zum 3. Mal in dieses Endspiel führt, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach verrückt. Und ist nicht auch vor allem Klopp mit Liverpool auch in einem Europa-League-Finale gewesen? Zwar, ich glaube, verloren gegen Sevilla.
Ja! Ja, du hast recht.
Ach, die also, Scheiße.
Ja, das ist krass.
Wenn man in so einer Konstanz eine Mannschaft ins Finale führen kann und in K.O.-Wettbewerben weit bringen kann, dann ist es einfach ein Qualitätssiegel. Genauso wie es halt ein Mangel von Qualität auf irgendeiner Ebene ist, wenn du Jahr für Jahr auf eine Art und Weise scheiterst, wo du den Kopf schüttelst. Und vielleicht ist das auch der Übergang, den wir nehmen können zum 2. Halbfinale.
Ja, City gegen Real, das ein weiteres Spiel, das beweist, dass die Abschaffung der Auswärtstorregel eine sehr, sehr gute Idee war. Denn dieses Spiel wäre sonst gestern bei 5-5 in der Addition vorbei gewesen. So geht es in die Verlängerung und 3-1 setzt Real sich durch in eben jener Verlängerung. Dazu muss man sagen, in Addition steht es bis zur 90. Minute 5-3 für Manchester City. Und dann trifft Rodrigo zweimal und Karim Benzema per Elfmeter in der Verlängerung in der 95. Minute. Ich habe es 1 Million Mal gesagt, ich sag's auch nochmal, es gibt kein Team mit größerer Big-Game-Mentalität als Real Madrid. Die sind mehr Mentalität als Mannschaft inzwischen. Das ist Union Berlin der Champions League. Da ist die Summe größer als die Einzelteile oder wie auch immer der Spruch geht, den wir seit 4,5 Jahren nicht richtig hinbekommen.
Größer als die Summe ihrer Teile sind sie alle mal. Und also was Real da, ich meine, man muss mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Real ist, wenn man beide Spiele gesammelt betrachtet, von 1:30 im ersten Spiel bis zur Nachspielzeit des Rückspiels. In dem Zeitkorridor ist Real zu jedem Zeitpunkt ausgeschieden. Es gibt zwischen der 1,5. Spielminute im Hinspiel und der 90. im Rückspiel keinen Zeitpunkt, zu dem Real Madrid nicht ausgeschieden ist. Das ist eine Coolness, eine Art und Weise, damit umzugehen und einfach auch ein Glaube in die eigene Stärke. Und das sind dann auch so, das sind so weiche Faktoren, die du einfach nicht auf dem Transfermarkt kaufen kannst. So platt das klingt, aber so eine Gewinnerkultur, ein Glaube, eine Atmosphäre, die auch im Stadion aufkommen kann, so ein kollektives Gefühl von, ey, hier geht doch trotzdem noch was, das ist einfach, das kannst du nicht erwerben, das ist nicht irgendwo im Regal, das muss entstehen und bei Real ist das in Full Force aktiv zurzeit.
Auf jeden Fall. Man kann ja City in den Spielen nicht mehr viel vorwerfen, ehrlicherweise. Also, Chancenauswertung. Jo.
Ja.
Oder? Hast du was auf deiner Vorwurfuhr? Erzähl mal.
Auf der Vorwurfuhr habe ich auf einer individuellen Ebene, dass Kevin De Bruyne sehr, sehr blass war im 2. Halbfinale. Und er ist ja nun mal Manchester Citys wichtigster Spieler. Und hätte dementsprechend, glaube ich, hätte der Mannschaft gut getan, wenn sie da jemanden gehabt hätten, der ein bisschen mehr liefert, ein bisschen mehr performt. Und Pep Guardiola hat dann, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen viel gewechselt und ein bisschen früh teilweise auch. Also hat da auch wirklich einiges rausgeholt und dann Neues auf den Platz gebracht. Ich finde, da hätte auch ein bisschen konservativer mit den Wechseln sein können insgesamt, glaube ich. Und letztendlich gilt halt, wenn immer nur Glück irgendwann Können ist, das sagt man ja immer nur Glück ist Können, dann muss im Umkehrschluss immer nur Pech irgendwann auch Unvermögen sein. Und das greift bei Manchester City schon, hat auch im letzten Jahr eigentlich schon gegriffen und im Jahr davor. Aber es ist halt ein weiteres Kapitel in dieser Saga des Scheiterns in Bezug auf die Champions League.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich bin derselben Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass mit jedem weiteren Jahr, wo Jürgen Klopp in ein Finale einzieht und Pep Guardiola solche Sachen macht, natürlich ist der, machen wir wieder das ganz große Thema auf Pep und Klopp, aber ich glaube, das ist schon was, wo wir in ein paar Jahren drauf gucken werden und sagen, na guck mal an, der war doch einfach deutlich erfolgreicher. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, man muss, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen aktuell bei Real Madrid auch, denn jetzt ist ja Real Madrid fast schon der Rächer der Enterbten, ne? Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner für uns Fußballfans. Gestern hat sie irgendwie die Sondermüllabfuhr gemeint, weil sie die ganzen Plastikclubs rauswerfen. Real Madrid ist auch schon ein Verein, den wir gar nicht unbedingt so richtig sympathisch finden sollten, aber er ist es halt, in der absoluten Spitze gibt's halt nicht mehr viel Sympathisches.
Ja, Real Madrid ist aber so ein traditioneller Fußballbösewicht. Das ist eine andere Art Kaliber, ist eine andere Form, das fühlt sich anders an. Also Real ist so ein, ja, ich finde echt so in meiner Welt zumindest, so wie ich aufgewachsen bin, so ein traditioneller Fußball-Bad Guy. Also wenn man Fan ist, natürlich nicht, aber in meinem Falle sehe ich das eben so, weil das immer so die Mannschaft to beat war und so ein Club von Stars. Also Real hat dann irgendwie, fühlt sich einfach nochmal anders an, als das eben andere Mannschaften tun, auch eben diese Plastikclubs. Und ich finde auch zwei Sachen können ja, das hat auch, glaube ich, Benny Kulov geschrieben, das können ja zwei Sachen gleichzeitig wahr sein. Nämlich erstens, dass dieser Verein auf der Führungsebene ein bisschen kaputt ist, dass Florentino Perez ein paar absurde Ideen hat und dass da einiges im Argen ist, aber dass diese Mannschaft, rein sportlich, trotzdem eine krasse Truppe ist mit einem krassen Geist in sich drin. Mhm. Und man echt dieses Gefühl hat, da ist jetzt so diese Bande von den Alteingesessenen, die so ein bisschen wissen, okay, das hier ist vielleicht unsere letzte große gemeinsame Reise. Also Kroos, Modric, Benzema vielleicht noch mit rein, der wird natürlich nächstes Jahr noch dabei sein. Aber dass da so eine Gruppe von altgedienten Spielern ist, die so vielleicht das Gefühl haben, das ist so unser letzter Shot, nochmal das ganz, ganz große Ding mitzunehmen.
Glaubst du, dass diese Jungs in sich so ein bisschen diesen Gedanken auch tragen, wir wollen es ohne Cristiano nochmal gewinnen?
Weil das wäre natürlich ein Signal, ne? Also vor allem ohne Cristiano und ohne Zidane, das wären ja beides Zeichen.
Und für Karim wäre das der erste Champions-League-Titel, wo er der wichtigste Spieler ist, in einem relativ hohen Fußballalter. Das wäre sicherlich auch nicht interessant und würde natürlich auch seinen Ballon d'Or-Case, über den wir uns irgendwann unterhalten werden müssen, wenn dieses Jahr so weitergeht, untermauern. Und auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Madrilenen, was ich ja wirklich bemerkenswert finde, war beim zweiten, ne, das zweite Tor war der Kopfball von Rodrigo, das erste war das, was Benzema so querlegt. Die Spritzigkeit, mit der Rodrigo da schaltet, wie schnell der dazwischen kommt, wie schnell er da reinspritzt in die Abwehrreihe von Manchester City und das Ding da reinbuxiert, die waren einfach wacher am Ende, die waren einfach geiler drauf, so dumm das klingt, aber die hatten einfach mehr Bock auf diesen Treffer, als City hatte, das mit allem zu verteidigen, was sie haben.
Wir haben im Hinspiel ja darüber geredet, dass, ich habe darüber geredet, dass Rodrigo da so ein bisschen abgefallen ist, leistungstechnisch, und nicht ganz das Level hatte, was die andere Seite hatte mit Vinicius Benzema, und Rodrigo hat hier ein fantastisches Spiel gemacht. Und das Stichwort Wacher, das finde ich, trifft beim zweiten Tor auch vor allem zu, weil normalerweise ist ja ein Rodrigo ein Spieler, der von seiner Größe, von seinem Format her niemals gegen Manchester City ein Kopfballtor in der Form machen kann. Und dieser Treffer hat mich so krass erinnert an das Kopfballtor von Gini Wijnaldum gegen den FC Barcelona damals bei dem 4:0 Comeback. Weil das auch ein Spieler war von einem Format, wo du sagst, der darf da eigentlich gar nicht hinkommen, aber er ist einfach wacher, geiler drauf als die anderen Spieler und holt da entsprechend eben das Beste raus.
Rodrigo, 1,74 Meter, 64 Kilo. Also weiß gar kein Kopfballspieler. Aber
der steht da irgendwo zwischen Ruben Dias und sonst irgendwem. Also das darf eigentlich überhaupt nicht sein.
Aber er timet es perfekt. Ist ein toller Kopfball von ihm. Also er trifft den Ball
am höchsten. Es ist ein toller Kopfball. Es war auch von Gini Wijnaldum ein toller Kopfball damals gegen Barcelona. Aber normalerweise würdest du sagen, okay, das ist ein Spieler von dem Format, gegen so eine Mannschaft, gegen die Innenverteidiger so trifft, das darf eigentlich nicht passieren.
Wir reden natürlich immer noch von Real Madrid. Das ist ein Verein, für den Titel. Das ist einfach so. Trotzdem finde ich die Saison unglaublich von ihnen. Ich finde das jetzt schon eine unglaubliche Saison. Man muss sich überlegen, dass das eine Mannschaft ist, wo du, die eigentlich gefühlt immer noch ein bisschen im Umbruch ist, wo wir darauf warten, wann kommt der nächste ganz große Star? Ist es Kylian Mbappé und sowas? Und die sind halt gerade Meister geworden und stehen im Champions League Finale. Und ich habe gestern gesehen, wie das unter den Real-Tweet, dass sie im Finale sind jetzt, hat irgendein Barca-Fan drunter geschrieben, yo, wir haben euch gerade 4-0 besiegt. Ich dachte, Digga, ist denen scheißegal. Die sind Meister geworden und stehen im Champions-League-Finale. Schon wieder diese kleinen Spinner. Es ist einfach wieder under the radar. Es ist eine richtig starke Saison von Real.
Ganz ehrlich, ich glaube, also klar, er hat dieses Klassiko seinen Wert und das war für Real Madrid ein sehr unschöner Arbeitstag. Aber die zucken doch kollektiv mit den Schultern, ob dieses Spiels, Alter, was im Kontext dieser Saison abseits des Prestiges komplett bedeutungslos ist, das wird denen doch am Ende des Tages komplett scheißegal sein. Und ich muss auch sagen, Also klar, weil Manchester City Manchester City ist, aber ich bin richtig froh, dass das Finale, was wir bekommen haben, jetzt letztendlich Liverpool gegen Real Madrid ist, weil du bist ja jemand, der immer sehr darauf beharrt, dass im Fußball vor allem eine Sache wichtig ist, nämlich die Erzählung. Die Erzählung, die du rund um ein Spiel erzählen kannst.
Storylines.
Und die Storyline, genau. Und ich finde das Narrativ, das ein Finale zwischen Liverpool und City hergegeben hätte, ja, wäre wieder Pep gegen Klopp gewesen, die zwei besten englischen Mannschaften der letzten Jahre, aber hätte mich schon so ein bisschen gelangweilt. Und jetzt so diese mögliche Revanche von Liverpool gegen Real Madrid. Es ist die Neuauflage dieses Finals, wo Liverpool damals noch gerade auf dem Weg dahin war, diese absolute Spitzenmannschaft zu werden und eigentlich so ein bisschen auch fast leicht oberhalb der eigenen Gewichtsklasse am Boxen gewesen ist. Zumindest was die Spielerqualität angeht, wenn man überlegt, wer damals noch in dem ersten Finale für Liverpool alles gespielt hat.
Ja.
Gegen Real Madrid.
Lallana.
Was das für eine Mannschaft war. Ja, genau, also im Vergleich zu der jetzigen Ebene. Und jetzt dieses Wiedersehen dieser beiden Mannschaften, wo die eine auf dem Zenit ist und die andere eigentlich zumindest auf dem Papier jenseits des Zenits sein sollte, finde ich eine super spannende Finalerzählung.
Ich habe auch unglaublich Bock drauf. Die Sympathie, wo fällt sie bei dir hin? In Richtung Madrid schon vermutlich?
Ich würde mir wünschen, dass Liverpool die Premier League gewinnt und dann kann Real von mir aus die Champions League holen.
Das würde ich komplett unterschreiben.
Das fände ich cool, damit könnte ich mich gut arrangieren. Ich glaube schon tendenziell, ich finde vor allem, Karim Benzema auf einer persönlichen Ebene gönne ich das irgendwo auch super krass für das sportliche Jahr, was er hinter sich hat. Vor allem wäre die Champions League, glaube ich, fast auch, also ja, der Ballon d'Or wird ja irgendwie jetzt anders gewählt, das ist irgendwie dann so Saison aufgeteilt, aber ich glaube, ich will, dass Karim Benzema auf seine alten Tage nochmal diesen goldenen Ball mitnimmt und die Champions League wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
Also das wäre ein Twist in der Karriere von Karim Benzema, wenn man sich überlegt, dass er ja auch irgendwann mal in der Nationalmannschaft geächtet war, dass er immer die zweite Geige war bei Real Madrid. Das wäre schon einfach eine super schöne Geschichte. Meine Frage an dich, Niklas. Was für ein toller Trainer Pep Guardiola ist. Wir sehen es jedes Wochenende in der Premier League. Wir sehen es jedes Wochenende in der Tabelle. Manchester City will unbedingt die Champions League gewinnen. Kann man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, so toll Pep Guardiola auch auf wöchentlicher Basis ist, es funktioniert ja nicht mit dir und sich darüber von einem Trainer dann trennen vielleicht sogar?
Das ist immer die Frage, ne? Also, wenn deine aktuelle Ausgangslage nicht ideal ist, aber eigentlich trotzdem noch sehr, sehr komfortabel, dann ist es immer sau schwierig, sich dazu durchzubringen, sich zu trennen. Also, wenn du jetzt sagst, du hast einen Job und es ist nicht dein Traumjob und es ist so eine, eigentlich fehlt dir noch was und du weißt, dass dir was fehlt, aber der Job bezahlt ganz gut und es ist komfortabel und du hast gute Urlaubstage, dann weißt du zwar, dass es nicht das ist, was du eigentlich willst, aber es fühlt sich trotzdem zu gut an, um das einfach locker loslassen zu können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Phänomen bei Manchester City gerade, dass sie halt wissen, okay, wir haben mit Pep Guardiola einen der absolut besten oder vielleicht den besten reinen Trainer, also vor allem Liga-Trainer der Welt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihm jedes Jahr entweder Zweiter werden oder Meister werden, ist maximal hoch, um den zu ersetzen und da jemanden zu finden, der diese Konstanz, dieses Level auf der Premier League-Ebene oben hält, wird, glaube ich, eine unheimlich schwierige Aufgabe. Aber ja, du hast natürlich schon, musst du einfach anerkennen, der Kerl ist jetzt wie lange auch immer da, hat wie viele hunderte Millionen auch immer in Spieler investiert und Manchester City stirbt Jahr für Jahr mehr oder weniger denselben Tod in der Königsklasse.
Ja, das Problem ist halt Halbfinale, Finale, er war ja überall, aber das Ergebnis kommt halt nicht, also dieser Henkel-Pott zu City. Ich bin derselben Meinung, ich glaube, Guardiola ist so zementiert eigentlich schon fast in Manchester, dass er, ich glaube, das muss von ihm auskommen, der Push zu gehen, oder es müsste halt in der Liga mal richtig in die Hose gehen. Aber es ist halt doch interessant, weil ich meine, weißt du, wir haben darüber seit Jahren immer so ein bisschen auf Witzbasis geredet, aber sie choken es halt jedes Jahr weg. Es ist halt so, es passiert halt wirklich jedes Jahr. Und
das wäre schon ein krasser Twist of Fate, wenn es mal dazu kommen sollte, dass Pep Guardiola als Trainer entlassen wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal passieren sollte.
Das wäre wirklich krass, aber ja, also ich meine, du sagst es ja, solange die Champions League weiter gewinnen werden, glaube ich, ist das geringste Problem. Da werden die sich mit Guardiola nicht überwerfen, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, denn man underperformt am Ende des Tages, ne? Es ist nicht das gewünschte
Ergebnis. Ja, man tut es und also ich glaube auch, dass Kevin De Bruyne hat vor dem Halbfinale gesagt, vor dem Rückspiel, dass es wichtig wäre, die Champions League zu holen. Und er hat auch, glaube ich, selber gesagt, um das Narrative, also das Narrativ zu verändern und in eine andere Richtung zu lenken. Weil es gibt halt eben gerade dieses City-Narrativ der Joker, das habe ich ja auch in den letzten Wochen schon immer gesagt, wenn Manchester City in eine Konstellation gerät, in der es eng ist, in der es um Nerven geht und die nicht komfortabel schon durch sind, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Mannschaft crumbled und es ist wieder passiert. Ja. Und das Narrativ, das geht ja auch an den Spielern, sage ich mal, nicht spurlos vorbei. Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass vielleicht du als Spieler irgendwann auf der Ebene zumindest so ein bisschen dein Vertrauen in deinen Trainer verlierst. Also, dass du sagst, okay, irgendwie, wir machen das mit dem Kerl jetzt seit so und so vielen Jahren und anscheinend klappt ja auch das meiste super gut, aber hier eben nicht und dass dann irgendwie auch da was verloren geht zwischen Mannschaft und Coach vielleicht.
Ja, ich glaube auch, guck mal, wenn wir Hanseln da sitzen können, das haben wir auch im Stream gesagt, dass diese City eindeutig ein bisschen Angst in den Augen hat und dass sie eindeutig attackierbar sind und du kannst mir nicht erzählen, dass bei denen gestern in der 85. Minute bei dieser Stimmung, und das Bernabeu war eine der besten Stimmungen da in den letzten Jahren, kocht. Ich lasse mir nicht erzählen, dass bei den City-Spielern nicht der Kopf angegangen ist und die sich gedacht haben, ey, wir können, wenn wir hier jetzt wieder, wenn das jetzt irgendwie noch verloren geht, wenn das und das passiert. Ich finde, Phil Foden hat man es angesehen und dem darf man es auch ansehen, weil der brutal jung ist. Er hatte einfach Angst in den Augen, der Junge.
Ja, und das ist natürlich Bernabeu, das ist Real Madrid und das ist aber auch Manchester City unter Pep Guardiola. Und sie werden einen neuen Anlauf nehmen, sie werden auch nächstes Jahr wieder irgendwie weit vorne mit dabei sein und zum Favoritenkreis gehören, das wird sich alles wiederholen, aber solange diese Erzählung die gleiche bleibt, das Ergebnis das gleiche bleibt, muss auch Pep Guardiola einfach damit leben können, dass ihm da einfach ein Makel anhaftet in seiner ansonsten sehr, sehr weißen Weste, was das Trainersein angeht.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir lassen die Champions League langsam hinter uns und gehen zu dem Thema, das die meisten Leute interessiert. Thomas Bedaric ist zurück aus Albanien. Ja.
Okay, was?
Ja, du hast vollkommen okay, recht. Was? Du hast vollkommen recht. Nachdem er mit dem KF Vlaciana vor wenigen Wochen ja den albanischen Pokal gewonnen hat, historisch nach dem Wiederaufstieg 2018-2019, gab es jetzt die Trennung unter unklaren Umständen und man fragt sich so ein bisschen, was ist da los bei Thomas Bredaric? Nein, darum soll es nicht gehen, aber es ist trotzdem wahr, das ist passiert.
Ja, dann gratuliere ich zum Pokalerfolg und bedeutet das jetzt, dass Thomas Bredaric auf der größeren Trainerbühne eventuell aufschlägt? Kann das sein?
Er ist auf dem Markt zumindest. Ich gucke da direkt mal nach zu Hannover 96 oder sowas. Gut, die haben ja gerade Leitl geholt, da muss ich jetzt nicht hingucken. Aber das wäre eigentlich ein Verein, wo ich Bredaric sehen würde.
Wir wollten noch kurz mit reinnehmen, weil das ja auch irgendwie gute Tradition mittlerweile ist, dass wir in Europapokalfolgen über Hertha BSC sprechen. Mhm. Das gehört sich mittlerweile so bei 50+2. dass Sandro Schwarz wohl heißer Trainerkandidat sein soll bei Hertha BSC.
Sandro! Ja, das ist basiert auf dem Bericht oder einem Bericht des Kicker. Und demnach will er die Saison zu Ende spielen und dann danach über seine Zukunft in Moskau, so ist es, der Mann trainiert bei Dynamo Moskau, entscheiden. Und bei ihm ist so ein bisschen das, die Frage ist natürlich auch die politische Situation, davon kann man ausgehen. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn er eventuell dann tatsächlich zu Hertha BSC kommen würde. Ein weiterer Name, der in diesem Artikel so mal in die Richtung geworfen wird, ist auch Niko Kovac. Der aber wohl immer noch eher sagt, naja, ich bin mir nicht sicher, ob Hertha BSC der richtige Job für mich ist. Und die Frage ist, wäre Sandro Schwarz denn ein guter Trainer für Hertha BSC?
Also ich glaube, wir können ja komplett ehrlich sagen, dass wir das, was Sandro Schwarz bei Dynamo Moskau geleistet hat, bisher nur sehr am Rande verfolgt haben. Ich glaube, er steht da, ist von einem möglichen Einzug ins Pokalfinale, müsste eventuell Vizemeister werden können, wenn ich einem Kommentar glauben darf, den ich gelesen habe, wäre das beste Saisonergebnis irgendwie seit 94 oder sowas, also lange, lange her, dass Dynamo Moskau so eine gute Platzierung erreicht hat. Die sind ja auch irgendwie vor ein paar Jahren mal abgestiegen zwischenzeitlich. Also er scheint da schon in Russland einen guten Job tatsächlich zu machen, so muss man das schon sagen. Aber wir haben halt nur dieses Mainz-Kapitel vor Augen und das ist zumindest am Ende zu Ende gegangen mit einem relativ, ja, bescheidenen Fußball auch. Also da ist bei mir nicht so wahnsinnig viel Positives hängen geblieben.
Und zur Zeit, als er in Wiesbaden seine allerersten Profimannschaft trainiert hat, 9 Spiele lang, war ich noch in Wiesbaden, hatte Dauerkarte. Also ich habe Sandros erste Schritte beobachtet. du hast vollkommen recht und ich habe nachgeschaut, sie sind aktuell Zweiter der Tabelle. Gut, aber komplett keine Chance nach oben zu gucken. Und sie stehen im Halbfinale des Pokals. Sandro Schwarz hat dort in 52 Spielen 1,92 Punkte im Schnitt geholt. Das ist richtig, richtig stark. Aber du sagst es eben, er ist halt schon irgendwie eine große Unbekannte und der Versuch in Mainz ist, ja, gescheitert. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube halt, dass...
Aber ich fände es irgendwie okay.
Ja, ja, ich auch. Also ich fände es besser, Sandro Schwarz zu holen, als da jetzt wieder... Weil Sandro Schwarz hatte einen Versuch in der Bundesliga und hat danach jetzt im Ausland wirklich erfolgreich gearbeitet, auch in der Liga, von der man sagen kann, die ist keine komplette Mickey-Maus-Liga, sondern da wird schon ordentlicher Fußball gespielt. Und ich finde die Idee besser, als wenn man da wieder jemanden aus der Mottenschublade holt.
Ja, das sowieso. Und ich glaube auch, dass das, glaube ich, ein realistischer Kandidat, ein realistischer Name ist für Hertha BSC in seinem aktuellen Zustand. Und deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass Niko Kovac da weiterhin eher drauf ablehnt, weil, also, Kovac könnte das ja nur machen aus einer Verbindung von monetärem Anreiz und Heimatverbundenheit, weil letztendlich würde sich Niko Kovac mit einer, also Traineranstellung bei Hertha BSC kleiner machen, als er eigentlich ist von seiner bisherigen Trainerlaufbahn. Also ich glaube, da gibt es schon andere Kaliber-Clubs, andere Fische, bei denen Niko Kovac noch eher Kandidat werden könnte, die ein bisschen mehr mitbringen, auch an sportlichen Erfolgsmöglichkeiten, unmittelbar zumindest, als Hertha BSC.
Aber hat Niko Kovacs Trainerkarriere nicht sehr viel Weizenmehl gefressen und ist ein bisschen aufgebläht, ehrlich gesagt? Ein ganz klein bisschen.
Hol mich mal kurz ab, was genau diese Analogie bedeuten soll.
Seine letzten beiden Trainerstationen waren Bayern und Monaco. Davor war er bei der Eintracht, davor bei Kroatien. Eintracht, Kroatien, ich meine, bei der Eintracht müssen wir nicht drüber reden, was da der große Erfolg, etc. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich seine Gewichtsklasse ist, die Bayern, Monacos, also die Spitzenvereine dieser Welt. Das frage ich mich einfach nur, ob er da nicht außerhalb seiner Gewichtsklasse ein bisschen ist. Der Punkteschnitt suggeriert, dass er genau richtig ist da.
Es gibt dann noch irgendwas zwischen Hertha BSC und FC Bayern.
Dazwischen er hasst die Hertha. Platz. Hört ihr das? Hört ihr das, wie er die Hertha wieder in den Schmutz tritt?
Nee, und ich finde vor allem, wenn man bedenkt, dass Niko Kovac ist in seinem einem vollen Bayern-Jahr, was er bekommen hat, ist halt das Double gewonnen. Das ist da so, also Hansi Flick hat es dann nochmal gemacht in einer höheren Dosis, aber das Double ist ja auch nicht so leicht in München zu gewinnen, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Hat das gemacht, in Monaco ist er in seinem ersten Jahr Dritter geworden, hat da fantastische 78 Punkte geholt. Also ich finde schon, dass Niko Kovac auch achtbare Visitenkarten hinterlassen hat, da wo er gewesen ist letztendlich. Bayern ist natürlich ein blödes Kapitel, weil er da komplett im Kontrast steht zu allem, was Hansi Flick gemacht hat. Da geistert seine 80 km/h Autobahnaussage noch irgendwie mit rum und das lässt ihn so ein bisschen blöd dastehen. Aber ich finde schon, dass Niko Kovac genug geleistet hat, um noch weit davon entfernt zu sein, auf den Hertha-Job anspringen zu müssen.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich wollte einfach mal ein bisschen stochern. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn Niko Kovac die Ruhe hat, noch ein bisschen abzuwarten, dann glaube ich, werden attraktive Jobs zu ihm kommen, ohne dass er allzu viel machen muss. Davon gehe ich eigentlich aus. Ich bin mir
ja, es aber, gibt ja auch einige Bundes... Ja?
Nee, bitte.
Es gibt ja auch einige Bundesliga-Clubs, die einfach Kandidaten dafür sind, dass da in der nächsten Saison was frei werden könnte, wenn der Trainer, der dort im Stuhl sitzt, nicht unmittelbar erfolgreich ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn Adi Hütter die neue Saison startet bei Borussia Mönchengladbach, dass die Schonfrist, mit der er da reingeht, nicht die allerlängste sein wird. Das muss dann schon relativ schnell gehen. Also ich glaube, der kann sich nicht nochmal leisten, 10, 11, 12 Spiele auf dem teilweise unterirdischen Niveau zu performen, wie das in der Saison schon gewesen ist. Mhm. Und dann geht da vielleicht auch in der Bundesliga plötzlich eine Tür auf, durch die Niko Kovac reingehen kann.
Dann kriegen die nächsten Ex-Eintracht-Trainer. Mir soll es recht sein. Was ich mich frage bei Sandro Schwarz und Hertha BSC ist, ich glaube, dass Hertha BSC einen Trainer braucht, der relativ eine sehr, sehr klare Vorstellung hat, wie der ganze Verein funktionieren soll. Ich glaube, die brauchen jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt, alles, was Freddy Bobic nicht macht und dafür ein bisschen groß reine macht. Ich glaube, das muss passieren bei Hertha BSC. Und das
also Felix Magert?
Ich meine, ja und nein, weil Felix Magert, der ist so, der was der aus dem Fenster rauswirft an Dreck, kehrt er durch die Tür wieder rein, transfermäßig. aber ich bin mir halt nicht sicher, ob Sandro Schwarz nicht vielleicht eher so ein Verwalter ist von dem, was da ist. Und das ist auch vielleicht komplett unfair. Ich kann nur von Mainz reden und da hat er eben keinen Umbruch in irgendeiner Form eingeleitet oder geschafft.
Nee, und vor allem, er war ja auch so ein bisschen Teil dieser Mainz-Zeit, in der man das Gefühl hatte, Mainz weiß nicht mehr so richtig, wer sie selbst sind. Das war so ein bisschen der Identitätsverlust dieses Vereins. Und auch diese Jahre des wirklich hart gegen den Abstieg kämpfen. Und da auch da wieder ist so ein bisschen was, wenn so jemand dann immer im Kontrast steht zu jemandem, der irgendwann danach kam wie Bo Svensson und dann gezeigt hat, was potenziell möglich ist mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft. Das lässt einen immer so ein bisschen blöd dastehen. Aber ich bin bereit zu sagen, Sandro Schwarz hat nochmal eine neue Chance verdient. Ist ja so ein bisschen das Tedesco-Ding. Du scheiterst in der Bundesliga, gehst nach Russland, rehabilitierst dich, kommst dann zurück und kriegst einen guten Job. Von daher, why not?
Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Bundesliga. Mal gucken, wie sich Sandro Schwarz entscheidet. Mein Bauchgefühl ist zumindest, dass es mich nicht überraschen würde, wenn er im Sommer dann Moskau verlässt. Ich glaube, dass die Situation dann nicht in allzu naher Zukunft irgendwie, ja, nennen wir das Kind beim Namen, viel entspannter sein wird, oder?
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass da die Saison, wenn er die noch zu Ende bringen will, bringt er sie zu Ende, aber dann kann ich mir echt nicht vorstellen, dass wir dann schon krass überraschen, wenn er über die Saison hinaus dann trotzdem noch dort bleiben würde. Das wäre dann nochmal ein anderes Thema für sich. Nun, wollen wir Bundesliga tippen?
Ja, wir tippen gleich noch Bundesliga. Ich will noch zwei News mit dir kurz besprechen. Zum ersten Mal eine ganz kurze Geschichte, eine kurze Anekdote. Lotka, der Keeper, der von Hertha BSC zu Borussia Dortmund wechselt vielleicht ja. Jetzt doch nicht so 100% richtig. Scheinbar gibt es eine seltsame Klausel im Vertrag, die. Hast du die Story verfolgt? Du kannst es ein bisschen weniger.
Ja, wobei, da gibt's ja irgendwie so unterschiedliche Sichtweisen. Also, die einen sagen, er hat eine Klausel im Vertrag, die dafür sorgen könnte, dass er eben doch bei der Hertha bleiben kann, weil die ja wohl Interesse daran hätten, ihn eventuell einfach als ersten Torhüter zu haben. Oder, und es gibt ja die andere Seite, die sagt, es gibt diese Klausel gar nicht und der BVB-Vertrag ist unterschrieben, man müsste irgendwie sich anderweitig einigen. Das ist, glaube ich, jetzt gerade nicht ganz sicher, wer da von beiden Seiten recht hat. Es gibt sowohl diese Klauselseite als auch die Seite, die sagt, es gibt sie nicht. Das genau. Ist zumindest mein letzter Stand.
Und die Klausel und besagt, ja, der Vertrag wurde verlängert. Die Klausel besagt, er hat Vertrag bis 2023 bei Hertha jetzt und Dortmund sagt, Moment, wir haben dich zum 1.7.2022 unter Vertrag genommen. Ja. Und das ist ein bisschen die Situation jetzt.
Aber es ist schon kurios, dass er da jetzt, dass er da einfach in der Situation ist. Ich habe ja selber auch nicht damit gerechnet, sonst hätte er niemals bei Dortmund unterschrieben mit der Aussicht auf Dortmund 2, dass das mal jetzt als Perspektive auf den Tisch kommen könnte. Das ist so ein bisschen, wenn du irgendwie, du hast eine Karte für ein Event, wo du hingehen willst und du fragst 5 Freunde und die erste Person sagt dir zu und du sagst dir dann auch zurück zu. Und 5 Minuten später schreibt jemand, den du eigentlich cooler findest. Und dann kommst du nicht mehr raus aus der Nummer, ne?
Ja, so ist es. Und dann die letzte Story, die ich noch ganz kurz angesprochen haben
wollte. Ja, ganz kurz. Ja. Ich würde gerade auch hier selber eine Anekdote einschreiben. Das habe ich mal in einer ähnlichen Form gemacht oder was Vergleichbares. Ich hatte mal Bundesliga-Tickets, glaube ich, über meinen Vater also 3 Tickets für ein Spiel irgendwo. Und war natürlich mein Vater, ich plus X. Und er hatte schon ein paar Freunde gefragt gehabt, die aus unterschiedlichen Gründen keine Zeit hatten. Und da habe ich jemanden angerufen, der dann Zeit hatte und auch gesagt hat, ja, ich komme mit. Und hat dann am Telefon wirklich den Satz gesagt, ah, krass, wie cool, du weißt gar nicht, wie viele andere Leute ich schon vor dir gefragt habe. Und hat das überhaupt nicht böse gemeint, so vor dem, wie ich es gesagt habe. Aber in dem Moment natürlich gedacht, Alter, was für ein Tritt in die Weichteile ist das, ein Schlag in die Magengrube, wenn dir jemand sagt, ja, cool, dass du mitkommst. Die 10 Leute, die ich dich vorher gefragt hatte, die hatten keinen Bock.
Upsi. Ja gut, weil kommt halt vor, ne? Aber das kann ich jetzt nicht erzählen, ich hatte auch letzte Situation, wo ich gedacht habe, du Idiot, warum hast du das gesagt? Ich erzähl's aber jetzt nicht. Ritsu Doan zu Mainz 05 bahnt sich wohl ganz scharf an. Finde ich eine gute Sache.
Finde ich einen Top-Transfer, hat in der Bundesliga geliefert bei Bielefeld und ich glaube, da haben sich die Mainzer einen guten Mann geholt.
7 Tore, 1 Assist letzte Saison bei der Arminia. Danach war die Rede von 8-9 Millionen Euro, die dort aufgerufen wurden als Ablösesumme. Nun hat er ein Jahr ins Land gegangen und jetzt reden wir von 4-5 Millionen Euro. Und ja, das wäre ein ordentlicher Deal für Mainz 05, würde ich behaupten.
Doch, also ein toller Spieler, dribbelstark, 1-gegen-1 Situation gut auflösen. Ich glaube auch jemand, der aus Bielefelder Zeiten gewohnt ist, auch gut gegen den Ball zu arbeiten, also da auch diese moderne Aspekte des Offensivspiels erfüllt gegen den Ball und das ist ja auch bei Mainz gerade so wichtig. Also ich finde das auf allen Ebenen wäre das ein gelungener Transfer der Mainzer.
Denke auch und jetzt gehen wir dann dahin, wo wir hin müssen noch und zwar zum Tippen der Bundesliga und ich frage dich, Bochum gegen Bielefeld?
Bochum gegen Bielefeld sage ich 1-1. Mhm.
0-1.
Okay, du glaubst nochmal an die Arminia, die machen es nochmal spannend.
Ich glaube, es wird nochmal spannend.
Ja. Freiburg-Union.
2-1, tut mir leid, liebe Unioner.
2-1.
Hoffenheim-Leverkusen.
Hoffenheim-Leverkusen. 1-2.
1-4.
Okay, okay, Ansage. Köln gegen Wolfsburg.
2-0.
Ah. 2-2.
Mhm. 2-2 oder 3-2?
2-2.
2-2. 2-2. Frag ich dich, Jane. Fürth Dortmund.
Fürth Dortmund 1-3.
Ja, geh ich mit, komm. Hertha gegen Mainz.
Hertha gegen Mainz endet mit einem 1-0 Erfolg für die Hertha.
Tatsächlich wird es ein 0-1 für Mainz 05.
Mm, okay, okay. Frankfurt-Gladbach?
3-0.
2-1.
Och, Bayern gegen Stuttgart. Das ist wirklich so bitter, ne? Naja.
Bayern gegen Stuttgart endet mit einem 4-1.
Ausgerechnet nachdem die jetzt von Mainz kassiert haben. Ja, ich glaube auch, dass Bayern deutlich gewinnt. Das tut mir sehr, sehr leid. 3-0, komm. Und dann das
und
Spiel.
Leipzig gegen Augsburg.
Das ist das Spiel, weswegen wir um 22 Uhr aufnehmen am Sonntagabend. Da habe ich schon wieder Bock drauf.
Ach du Scheiße, Alter. Leipzig. Stimmt, Sonntag 19:30.
Leipzig gegen Augsburg, sag ich, wieder, damit das auch passt zum Spiel, sag ich ein schönes 0-0.
Schönes 0-0, ich sage ein schönes 2-0 für Leipzig. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Und ich habe hier eine freche Dame, die hier die ganze Zeit schon um mich rumwuselt, die hier klar signalisiert, hey, beschäftige dich mit mir. Und ich glaube, wir üben jetzt noch mal ein bisschen Platz und wir üben ein bisschen andere Kommandos.
Und der Hund muss auch mal raus.
Damit die ein bisschen, raus ist eigentlich schon gewesen heute Morgen ausgiebig, aber ja. Wir gucken jetzt mal.
So machen wir das. Ich fahre jetzt nach Frankfurt. Let's go!
Stimmt, Alter. Heute Abend ist ja noch Europa League, Alter.
Heute Abend ist
Europa League. Gute Zeit und ich drücke die Daumen.
Danke, danke. Macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederschauen.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen. Und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudoof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Sein, also lass uns doch einfach vor, was sprechen.
Hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's. Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Cashrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort. Entschuldigung, es steht so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, ganz Wort ehrlich, ich lese ja auch gerade ab, was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Cashrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Cashrau Beros. Ich bin nur ein Olla-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.